Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. In der heutigen Folge ist Nadine zu Gast. Nadine ist zweifach Mama. Sie ist einmal Mama ihres Sohnes Titus und sie ist jetzt nochmal Mama geworden von einer Tochter. Ich habe sie gerade gefragt. Die kleine Maus ist mittlerweile 14 Monate alt. Nadine ist auch Sternen- und Regenbogenmama, denn ihr Sohn hatte leider einen schweren Herzfehler und hat nach der Geburt noch 5 Monate gelebt, bevor er dann verstorben ist. Ich habe Nadine heute eingeladen, um mit ihr zum einen über ihre Folgeschwangerschaft zu sprechen, natürlich auch über ihre Schwangerschaft mit Titus zu sprechen und dann auch über das besondere Thema der Verbindung zu ihrem Sohn, die ja andauernd ist, auch wenn er nicht hier ist. Und wir möchten darüber heute ins Gespräch gehen, wie sie das für sich definiert, wie sie da Wege und Möglichkeiten gefunden hat, das in ihren Alltag auch zu bringen und was sich da möglicherweise auch verändert hat, dadurch, dass da jetzt nochmal ein Kind an ihrer Seite ist. Liebe Nadine, herzlich willkommen. So schön, dass du da bist.
Danke, Kerstin. Ich freue mich sehr. Es war eine große Ehre, als du mich gefragt hast.
Wirklich, ja. Cool, sehr schön. Nadine, magst du dich selbst einmal auch in deinen eigenen Worten vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin die Nadine, ich bin 39 Jahre alt. Ich bin ursprünglich aus München, wohne jetzt ziemlich frisch am Bodensee, gemeinsam mit meiner Familie, mit meinem Partner und unserer Tochter Cleo. Und im Herzen ist natürlich auch unser Sohn Titus mitgezogen.
Ja, den habt ihr mitgenommen. Das bringt mich eigentlich gleich so zu der ersten Frage. Titus ist beerdigt. Wahrscheinlich ja. Irgendwo dann, ja. Da, wo du davor gelebt hast, in München.
Genau,
jetzt
ja.
Seid ihr da weggezogen? Das ist so die Frage, die ich auch immer bekomme hier in Costa Rica. Ja. Wie geht's dir denn damit, jetzt woanders zu sein, wo es zu sagen, die sterblichen Überreste deines Sohnes sind? Hat das was mit dir gemacht?
Ja, total. Also es war so in den Hinblick auch auf, wir ziehen weg aus München und da ist Titus beerdigt, war das total schwer für mich, der Gedanke. Also vor allem frisch nach seinem Tod, das wäre undenkbar gewesen. Also da war es ganz fester Bestandteil, dass ich mehrmals in der Woche am Grab war. Und da sind mir sofort die Tränen in die Augen gekommen bei der Vorstellung, ich verlasse dieses Grab und ich bin dann nicht mehr vor Ort. Und aber ich konnte mich so auch mit der Zeit so damit anfreunden und es hat sich auch so verändert ein bisschen, so dass es nicht mehr die Wichtigkeit hat, weil ich dann gemerkt habe, der Titus ist auch da, wo wir sind, und es ist nicht grabgebunden, so.
Ja, das kann ich nachfühlen. Und ich glaube, das ist echt auch so ein Prozess, den wir als Sternenmamas erleben, dass wir anfangs noch sehr wirklich diese Verbindung über den Ort, wo das Kind beerdigt ist oder eben ist, bekommen. Ich erinnere mich da auch noch so dran mit der Lara. Ich saß da wirklich immer auch so auf diese Erde, habe meine Hände so auf die Erde gelegt und habe mich da so ganz gefühlt. Na, so da ist sie. Und war da auch auf eine Art, wo es natürlich voll traurig war, irgendwie auch dort immer sehr ruhig und in irgendeiner Art Entspannung. Ja. Und wie du gerade sagst, und irgendwann mal im Prozess, in einer gewissen Zeit, in einer gewissen Verarbeitung, ja, was da einfach auch, das ist, glaube ich, sehr individuell auch, was dazu beiträgt, ist es so, die ist halt hier, ne? Die ist einfach dabei. So, und dieser Ort selbst, der löst sich da in der Bedeutung ein Stück weit auf, weil man irgendwie begreift, ich brauche diesen externen Ort nicht, weil sie ist in mir Und auch vor allen Dingen, sie lebt auch innerhalb der Familie.
Ja, und gleichzeitig ist aber diese Grabstätte auch für mich so ein besonderer und wichtiger Ort, weil du jetzt gerade gesagt hast, da ist so eine Ruhe auch da. Also das empfinde ich auch. Und ich hatte das dann auch viel von außen. Ja, vielleicht, ihr könnt ja das Grab umziehen. Nee, auf gar keinen Fall, weil ich auch damals fest der Meinung war, Titus hat sich diesen Ort ausgesucht. Also das ist bei Kindergräbern und das war ganz besonders. Da waren lauter ganz viele Gänseküken, die damals frisch geschlüpft waren und dann so wie Zahn bei der Beerdigung oder so rumgeschnattert sind. Und also das ist so ein ganz besonderer Ort und also da gehört er hin, so, ja. Also seine sterblichen Überreste.
Ja, spannend. Wäre für mich auch gar nie ein Thema gewesen, ne, sie da irgendwie rauszuholen, weil wie du sagst, wir haben den Ort damals auch ganz bewusst gewählt. Das ist ein super schöner. Super schöner Ort, der sehr, sehr friedlich ist. Und bei uns war es auch direkt klar, ne? Das sind ja auch manchmal solche, so ganz klare Gedanken, die man hat, nach dem Tod seines Kindes. Und es war das so direkt klar, dort wird sie beerdigt. Das ist so ihr, der Ort, wo wir uns auch wünschen, wo dann jemand, den wir sehr lieb haben, eben seinen Platz auch hat. Ja. Nadine, lass uns einmal über Titus auch sprechen und über eure Schwangerschaft. Einfach damit die Menschen, die dich hier jetzt auch nicht kennen, das alles ein bisschen besser zuordnen können. Magst du einmal teilen, wie war denn die Schwangerschaft mit deinem Sohn?
Ja, dazu muss ich sagen, dass ich schon länger auf Titus gewartet habe. Also er war ein absolutes Wunschkind. Also ich hatte schon den Kinderwunsch ein gutes Jahr über und also habe mich dann natürlich sehr gefreut, als es dann soweit war, als er sich dann März 2022, als ich dann positiv getestet hatte. Und wir haben uns total gefreut. Also es war natürlich auch so ein bisschen unglaubwürdig und so das erste Mal schwanger sein, auch wenn man noch nicht so Symptome hat und so, und aber einfach große Freude war da und total aufregend einfach die erste Zeit auch. Es war auch noch so ein bisschen mit Corona auch, sodass eben viel so mit Maske und mein Partner konnte nicht mit zur Frauenärztin und so. Und war es so, dass wir auch noch mal im Urlaub waren. Es war auch richtig schön, hatte ich schon eine richtige Kugel. Das war dann im Mai und dann danach hatten wir einen Termin bei der Feindiagnostik und da saßen wir auch noch ganz ungezwungen da, obwohl meine Gynäkologin uns hingeschickt hatte, weil sie eben meinte, da ist ein White Spot zu sehen am Herzen. Und das ist ja so ein Marker fürs Down-Syndrom. Ich hatte aber den Harmony-Test gemacht schon vorab und der war eben, was Down-Syndrom angeht, negativ, also hatte da irgendwie nicht angeschlagen und deswegen saßen wir da ganz entspannt noch so in der Praxis und ich weiß noch, dass ich da so eine Zeitschrift gelesen hatte und schau mal, Kinder wägen, wichtig und so, guck mal welcher so der Testsieger ist und so.
Und es ist, sorry, dass ich dich hier kurz unterbreche, Nadine, das ist aber auch so spannend, wie das dann switcht, ne? Also wie was man für eine Person ist vor einem Verlust und gesagt bekommt, hey, da ist eine Auffälligkeit, lassen Sie uns mal nachschauen, wenn das so noch so unbeschwert ist und vom Besten ausgeht und nach Verlust ja alles, was abweicht von der Norm, ja, einen total verunsichert.
Ja.
Ja, das finde ich, hast du gerade, da kam mir direkt so das Bild, was für eine Veränderung da einfach damit auch stattfindet.
Ja, und ich sehe mich da auch noch auf dieser Liege liegen und sie untersucht und mein Partner meinte dann so im Nachhinein, ja, sie war dann schon sehr ruhig, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also ich sehe da, habe dann das so projiziert gesehen auf dem großen, auf der Wand und so. Und dann meinte sie so, ja, es ist kein White Spot, es ist schlimmer. Mhm. Wow, also das war erstmal so wie so ein Schlag ins Gesicht, also ganze Welt zusammengebrochen. Und sie ist dann nochmal rausgegangen, meinte, sie holt einen Kollegen und der hat das dann eben nochmal bestätigt und das, also ja, einfach buchstäblich eine Welt zusammengebrochen und ab dann ist irgendwie wie so ein Film abgelaufen, so. Also da war so ein Cut und so, wie als schaue ich da nur noch zu, so, also das war ganz, ganz bizarr und dann sagt sie eben, ja, Der Stand ist, das ist ihr Sohn hat das hypoplastische Linksherz. Das ist einer der schwersten Herzfehler, die es gibt. Kinder, die damit auf die Welt kommen, haben eine sehr geringe Lebenswahrscheinlichkeit. Es gibt die Möglichkeit, das Kind mit 3 Operationsschritten zu behandeln innerhalb der ersten Lebensjahre. Und selbst dann ist es aber sehr ungewiss. Und ja, also das hat sie uns dann auch gleich so erklärt. Und meine Frage war dann auch nur, wie sicher kann sie sich jetzt da sein? Also was ist, wenn das jetzt hier eine Fehldiagnose ist? Nein, das ist zu 99% sicher, meinte sie dann. Ja, dann sind wir nach Hause gegangen. Ich hatte die schlimmste Nacht meines Lebens danach, schier nicht geschlafen und völlig ratlos. Und ja, dann bin ich auch so ins Googlen gekommen. Ne? So, was ist das genau? Was kann man da machen? Und dann irgendwie 2 Tage danach bin ich dann auf einen Verein gestoßen und auf eine Mutter, dessen Sohn den gleichen Herzfehler hat. Und wie sie ihren Sohn behandelt haben mit einer neuen Behandlungsmethode. Und dann, also das war dann schon irgendwie nochmal einen Tag später, war ich schon in Kontakt mit dieser Mutter und habe mit der telefoniert. Mhm. Und es war so hoffnungsvoll, so okay, es gibt schon Wege.
Ja.
Und
ja.
Ich weiß auch noch, dass ich da unter der Dusche stand dann und so. Und dann, das war, am Montag kam die Diagnose und am Mittwoch stand ich in der Dusche und dann kam so dieser Geistesblitz, ich bekomme dieses Kind. Weil so im Raum stand, machen Sie einen Spätabbruch. Also das war so,
ja.
Das war so der Vorschlag von der in der Pränataldiagnostik. So als wäre das der Weg. So. Und als ich dann so für mich gespürt habe, so, nee, ich bekomme dieses Kind, da war dann auf einmal so eine Ruhe da. So, das hat mich dann so beruhigt und ich habe das aber dann auch erstmal so für mich behalten, sodass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil ich wollte, dass mein Partner eben auch diese Zeit hat, die er dafür vielleicht braucht. Nur weil es bei mir jetzt so schnell ging, innerhalb von 3 Tagen und so. Und wir waren dann noch bei diversen Ärzten. Wir waren in Köln bei einer Koryphäe, der das eventuell noch vorgeburtlich sogar behandeln kann, worüber ich froh war, dass es nicht ging in unserem Fall, weil das sind natürlich auch wieder Entscheidungen, die man fällen muss und so. Und, ne?
Ja.
Und nicht risikoarm. Und der meinte dann auch, ja, die meisten Eltern mit so einer Diagnose, die machen einen Spätabbruch. Mhm. Und das weiß er so genau, weil er das macht. Und ja, also das auch so zu hören, das war auch so, okay, wow, was passiert jetzt hier gerade so und welche Entscheidung trifft man und was das Richtige für einen selbst und für das Kind. Und ja, und dann irgendwie 2 Wochen nach Diagnose, weiß ich noch, da saßen wir am Frühstückstisch und wir hatten immer mal wieder auch so von Spätabbruch gesprochen und so und dann kam das Thema wieder auf und dann brach so aus mir heraus, so gegenüber meinem Freund und so, nee, ich kann unser Kind nicht töten. Und brach sofort in Tränen aus und er so, ja, aber dann ist doch die Entscheidung schon getroffen. Mhm. Ja, und er ist dann in die Arbeit gegangen und dann kam er wieder und dann habe ich so richtig gemerkt, wie gelöst er war. Und er so, ah, das war die richtige Entscheidung und mir geht es jetzt viel besser und so. Und
ja. Ach, schön, ja.
Ja, und dann ging es eben so in die Planung, wer kann uns da unterstützen, welche Ärzte. Und so kamen wir dann eben auch aufgrund von der Mama, die ich ja online über den Verein, das ist der Bundesverband zur Begleitung von Familien vorgeburtlich erkrankter Kinder. Mhm. Habe ich noch.
Ja, sehr gut. Genau, da die Frage kommt vielleicht in manchen Köpfen.
Genau. Ja. Und die haben da super schnell vermittelt und die Mama war so eine große Stütze auch und so eine Begleitung in all der Zeit. Und ja, so kamen wir dann auch nach Hamburg, dass wir beschlossen haben, okay, wir lassen Titus dann in Hamburg behandeln, weil die einfach eine andere neue Behandlungsmethode haben, die non-invasiv ist. Weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass mein Neugeborenes dann sofort am offenen Herzen operiert wird. Also das war für mich ein ganz, ganz schlimmer Gedanke. Und da war klar, der wird erstmal non-invasiv im Katheterlabor behandelt und dann können wir hoffentlich nach Hause. Ja, viel mit Planung natürlich. Bin dann hochschwanger nach Hamburg, dann 2 Wochen vor ET, die ganze Zeit gebibbert, bitte komm nicht vorher, bitte komm nicht vorher, bitte bleib schön drin. Und ja, er ist ganz pünktlich dann gekommen zum ET, als wir schon in Hamburg waren und gewartet haben. Und ja, dann lag er in meinen Armen und mich guckten so 2 so ganz wache, braune, dunkle Augen an. Und ganz neugierig hat er in die Welt geguckt. Und ja, dann waren wir erstmal in Hamburg. Er wurde behandelt, was natürlich auch total aufregend war und schlaflos und sehr zehrend. Aber das sah alles gut aus. Und dann durften wir da 2 Wochen später nach Hause. Anfang, Ende November, Anfang Dezember. Mitte November 2022 ist der Titus geboren, genau. Und dann waren wir erstmal daheim, was auch super aufregend war und auch sehr anstrengend, ja, auf eine andere Art, weil zu dem Status so Wochenbett, Neugeborenes, kam eben auch noch so seine schwere Erkrankung dazu. Also er musste täglich sehr viele Medikamente bekommen. Er musste jede Woche zum Arzt, zum Kardiologen und da gecheckt werden. Er hatte einen Monitor, der ihn überwacht hat, also was Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung anging. Genau, also es
eigentlich so eine Daueranspannung, ne? Eigentlich ab diesem Moment da bei der Pränataldiagnostikerin bis ongoing.
Ja. Ja, stimmt. Genau so war es, ja. Und ja, dann waren wir daheim und leider ging es ihnen dann schon nach einem Monat recht schlecht. Dann mussten wir in München in die Klinik und dann kam eine sehr, sehr schwierige, schwere Zeit. Also er wurde dann nach Hamburg verlegt, aufregend sein erster Flug in so einer kleinen Cessna, ich mittendrin, hinten. Also es war auch bizarr. Und dann wurde in Hamburg mehrfach behandelt im Katheterlabor, hatte dann einen schweren Schlaganfall als Komplikation und das hat uns dann auch nochmal so den Boden unter den Füßen weggerissen, so, also zu dieser schweren Herzdiagnose noch eben Schlaganfall und auch so die Äußerung von manchen Ärzten, so, also die war sogar für andere Ärzte wieder so, hä, wie, das hat er jetzt gerade gesagt, so, also so auch so niederschmettern und teilweise so herzlos.
Unemotional.
Ja, ja, genauso wie schon bei der Pränataldiagnostik, so, ja, einfach so hingeknallt, ja, und das war dann auch eine schwere Zeit. Puh, also da ging es dann auch nur ums irgendwie Überleben, so. Also wir waren dann den ganzen Tag in der Klinik und wir haben auch immer nur gesagt, alles für den kleinen Schatz, so. Also
du bist viel da so völlig verschwunden, ne?
Ja, viel weiter haben wir gar nicht gedacht, so, also. Dann abends irgendwie ein Abendessen und dann sofort ins Bett und das war es so. Und da waren wir dann sehr froh, als wir wieder nach Hause nach München konnten. Also das war dann. Und da war davor so, also was im Vergleich so davor irgendwie anstrengend war, so Medikamente geben und so, das war dann so ein Kinderspiel irgendwie, weil wir nochmal so eine Schippe drauf bekommen hatten irgendwie so. Und ja, da waren wir daheim und da ging es eben dann auch viel so, wie können wir ihn bestmöglich unterstützen, Therapien, Physiotherapie. Ja, also da hatte ich dann auch nochmal eine gute Unterstützung durch die Physiotherapeutin, die dann sehr regelmäßig zu uns kam und die auch sehr empathisch war und ihn da sehr gut gesehen hat, den kleinen Mann.
Ja.
Und ja, dann hieß es alles so, ja, Daumen drücken für April, für die große erste OP am offenen Herzen. Genau, dafür sind wir dann nach Hamburg gereist und das war so alles, danach können wir dann wirklich leben mit ihm. So hat sich das für uns angefühlt. So danach kommt dann alles. Danach können wir durchatmen. Danach fliegen wir mal in den Urlaub vielleicht. Dann kommen wir erstmal an. So, dann haben wir erstmal Ruhe mit ihm, weil die nächste OP ist dann erst 1,5 Jahre später oder so. Und ja, dann kam diese OP und dann haben wir es nicht mehr von der Intensivstation runtergeschafft. Mhm. Also es zeigten sich schon gleich total die Komplikationen, womit wir so gar nicht gerechnet haben, weil wir immer von Anfang an voll die positiven Menschen waren. Und ich glaube, auch nur so kannst du so einen Weg gehen, dass du immer sagst, das wird bei uns positiv laufen. Mhm. Der wird es durchlaufen, der ist ein Kämpfer und der hat sich nach dem Schlaganfall wieder so gut berappelt. Es kam dann auch raus, dass sie ihn da nochmal neurologisch gecheckt haben und dass sehr viel sich total verbessert hat.
Ja.
Zum Guten. Und ja, und im Endeffekt war es dann auch egal, weil er kam ja dann nicht mehr von der Intensiv runter. Die Lunge hat nicht mitgemacht. Der neue Kreislauf, der geschaffen wurde, der hat nicht funktioniert. Und ja, dann war es an einem Samstag soweit, dass auf einmal sein Kreislauf runtergesackt ist. Und dann, mein Partner war zum ersten Mal an diesem Tag nicht, also er war bis mittags da und hat dann nachmittags einen Freund getroffen, der eben auch in Hamburg lebt. Und dann schreibt er mir so, meint so, ich habe was zu essen mitgebracht, kommst du? Und ich so, nee, ich will hier gerade nicht weg. Das ist gerade irgendwie so ein bisschen unschön hier. Komm du lieber her. Und dann kam er her und dann Kreislauf zusammengesagt beim Titus. Und sie haben uns rausgeschickt und das hatten wir noch nie. Und dann haben sie ihn wiederbelebt. Also nur verrückt. Also da war es auch wieder so ein Filmmoment. Ich stehe so komplett neben mir so und dann dürfen wir wieder reinkommen und dann die Schwester, die hat uns so toll begleitet und die hatte auch so eine menschliche Art, aber die hat halt auch gesagt, wie es ist so und solche Menschen braucht es da und die gibt es ja teilweise zu wenig, weil das Ärzte oft nicht können so irgendwie. Ja. Und die hat es dann auch so einfach so in Worte gepackt, so er braucht jetzt noch mehr Hilfe. Und ich sage, was bedeutet das denn jetzt? Ja, wir haben den Herzchirurgen angerufen, der kommt jetzt und der schließt den an die ECMO an. Das ist ja die Herz-Lungen-Maschine. Und wir hatten nach Titus Schlaganfall ein Mädchen gesehen mit der gleichen Diagnose und die war 40 Tage lang an der ECMO neben ihm gelegen. Und das war mehr Maschine als Kind. Und wir haben damals schon gesagt, wir möchten sowas nicht für ihn. Und ich fand das so krass, dass wir in dieser Ausnahmesituation dann wirklich diese Entscheidung getroffen haben, dass wir gesagt haben, nein, hier ist Schluss. Und er hat gekämpft und er war da und die Liebe war da und die Liebe ist weiterhin da. Aber das ist nicht richtig. Mhm. Und die Ärztin meinte dann, ja, wir müssen das ihr bestätigen schriftlich und so. Wir mussten dann im Endeffekt gar nichts, weil wir, glaube ich, so überzeugend waren und so klar waren. Und ja, dann ist er in unseren Armen gestorben.
Ja.
Und das Bizarre fand ich auch, dann kommen die Ärzte rein und kommen die Schwestern rein und wünschen einem das Beileid oder drücken ihr Beileid aus. Und dann ich auch so, also ich weiß nicht, wo das herkam, so die Liebe bleibt und sowas habe ich dann gesagt. Also so, aber ich habe das auch
sagt in dem Moment sich selbst. Ja, ja.
Mhm. So, das war so bizarr irgendwie. Mhm. Und dann. Ja, dann hatten wir noch ganz viele Stunden mit ihm und die haben das auch echt nett gemacht. Wir konnten dann mit ihm in den in das Nachbarzimmer, das Gott sei Dank frei war. Und ja, und haben ihn ganz viel noch gekuschelt und Handabdrücke gemacht. Und ja.
Ja, die letzten gemeinsamen Momente. Und was ich jetzt die ganze Zeit mir eigentlich auch so als Frage im Hinterkopf hatte, wollten ja heute auch über die Verbindung, na, die bleibt, sprechen.
Ja, ja.
Wie war denn diese Verbindung zu Titus, na, durch diese ganze Zeit hindurch? Weil viele Frauen berichten ja dann, wenn so ein Schockmoment ist, man nimmt sie erstmal zurück, na, und ist sowieso abgekappt. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es so die erste Reaktion ist, und mit dem, was du dann beschrieben hast, ich habe mich dann entschieden, na, ich trage dich aus, du bleibst, dass dann vielleicht sogar noch wirklich ein viel, viel stärkeres Band zu dem Kind auch möglich ist. Wie war denn das bei euch beiden in der Schwangerschaft und auch in dieser Zeit danach, die ja wirklich konstant auch sehr, sehr herausfordernd war, diese Verbindung zu ihm? Wie würdest du das beschreiben?
Also die Verbindung war definitiv schon immer intensiv und besonders, weil ich so von Anfang an den Eindruck hatte, der Titus ist so eine alte Seele. So, weil der hat einen schon immer so von Anfang an so angeguckt und so durchdringend, so der wollte das alles in seinem Leben so aufsaugen, was da so kommt. So. Und was wir auch immer hatten, dass wir so, weil wir konnten ja nicht immer so kuscheln, weil er war ja dann viel so auf in einem Intensivbett an Geräte angeschlossen und so. Und was wir immer hatten, dass er immer so unseren Finger gehalten hat. Mhm. Und das, so im Nachhinein dachte ich mir so, ach, vielleicht ist das ja ganz normal, aber meine Tochter macht das gar nicht. So, also das war nur so mit ihm, so dieses Bild, wie er immer unsere Finger hält. So. Und dass da die Verbindung nicht abreißt. Ja. Also sie ist definitiv nicht abgerissen, danach auch nicht. Ja. Also nach dem Tod, obwohl es ja schon dann so ist, dass dann einfach so diese Aufgabe, diese Sorge um dieses Kind von jetzt auf gleich weg ist.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, und es verändert sich auch einfach alles damit. Na, also es ist dieses, was ihr jetzt in eurem speziellen Fall hattet, na, das Pflegen eures Sohnes ist weg, und dann stehen aber so diese Themen an mit, wie geht's jetzt irgendwie wie weiter, die Beerdigung zu planen, in diesem Leben auch wieder anzukommen als Mama eines Kindes, was eben nicht mehr da ist. Ja, also tun sich ja ganz viele neue Dinge auf, und da auch vielleicht suchen, wie kann ich jetzt weiterhin für mein Kind da sein. Ja, das ist ja auch das, was viele Sternenmamas beschreiben. Wir haben ja vorhin über das Grab gesprochen, dass dann zum Beispiel gerade über, was kann ich jetzt noch tun für meinen Sohn, für meine Tochter, und dass wir uns da dann wiederum Dinge suchen. Ja,
ja. Also so war es auch, das stimmt. Also es ist ja dann klar erstmal so, dass man all diese Aufgaben hat, so Beerdigung planen und so weiter, und aber gleichzeitig so, es fehlt ja dieses Körperliche, also diese Person, dieses Baby ist nicht mehr da, und gleichzeitig, was auch, also was ich so total bizarr fand, ist ja diese Sorge um dieses Kind, dieses Sorgen machen um dieses kranke Kind ist ja auch weg. So 24 Stunden am 24/7 haben so diese Gedanken darum gekreist, was ist der nächste Schritt für ihn, was können wir da machen? Ah, ich muss gucken, dass, wenn wir nach München die Medikamente, dass es dann wieder angepasst wird und so. Ja. Und da habe ich danach immer wieder auch erlebt, so, ich muss das mit dem, nee, muss ich gar nicht, weil dieses Kind ist nicht mehr da. Also, ja. Und das war auch, also da war auch so ein, ja, so ein Gelöstsein davon, was dann auch gleichzeitig mit Schuld wieder verbunden war. Also, oh mein Gott, ich darf gar nicht davon gelöst sein.
Eine Entspannung war aufgrund der Tatsache, ne, dass mein Sohn verstorben ist. Ja. Wobei wir hier auch wieder differenzieren, ne, das geht ja gar nicht wieder um das Kind selbst, sondern um das, was einfach die Erkrankung in euer Leben gebracht hat. Ne?
Ja. Die Umstände, ja.
Umstände, genau.
Ja.
Genau. Nadine, du hast jetzt gerade schon so beschrieben, eure Verbindung damals, als er da war, als er gelebt hat. Lass uns auch mal über die Verbindung sprechen, die dann eben nach seinem Tod zwischen euch beiden noch da war. Gab es denn da neben dem Grab, so als diesen besonderen Ort, auch spezielle Rituale oder Dinge, die du bewusst gemacht hast, ja, um ihm nahe zu sein? Weil häufig ist es ja auch so dieses, ich brauche das gar nicht, ich bin meinem Kind auch einfach nah.
Ja.
Wie war denn das bei dir damals? Und vielleicht auch gerne, wenn wir jetzt mal nach vorne springen, was hat sich da zu heute verändert oder hat sich überhaupt etwas zu heute verändert?
Also für mich war es damals vom Gefühl, er ist jetzt einfach weg. Und es kam aber dann schon recht schnell die Frage, ja, aber wo ist er denn jetzt? So. Und es gab dann, als wir von Hamburg heimgefahren sind, ja dann ohne ihn mit dem leeren Kinderwagen, also was auch super bizarr war, wo ich froh war, dass uns im Zug niemand darauf angesprochen hat, wieso denn jetzt dieser Kinderwagen hier ist und warum der leer ist. Da gab es dann schon so eine Situation, wo ich mir dachte, hey, das ist verrückt, das kann kein Zufall sein. Also wir saßen im Zug und ich habe mir schon so Gedanken gemacht, Blumen, ah, wir brauchen Blumen bei der Beerdigung, was sollen das für Blumen sein, was könnte das denn sein? Dann gucke ich so rum im Zug und kommt mir ein Mann entgegen und der hat einen Pulli an, wo Titus draufsteht, mit einer Sonnenblume.
Ja.
Vielleicht kennst du ja diese Skateboard-Marke.
Ja, natürlich.
Ist ja so ein bisschen so ein Nischenprodukt, glaube ich. Ne? Kennen nur so ein paar Leute. Und ich so, hä? Sonnenblume, okay. Okay, also Titus will wohl eine Sonnenblume. Dann ich so zu meinem Freund so, hast du das gerade gesehen? Ich erkläre ihm so, was ich gesehen habe. Also, das ist ja verrückt. Und dann später sieht er den Mann genauso. Und so, okay, also es ist klar, Titus möchte Sonnenblumen. Ich habe davor Sonnenblumen gehasst. jetzt liebe ich sie natürlich. Natürlich hat Titus ganz viele Sonnenblumen bekommen zu seiner Beerdigung. Und ich habe auch in diesem Jahr dann, also es war dann 2023, habe ich dann auch so viele Sonnenblumen gesehen in diesem Jahr wie noch nie in meinem Leben. Also die sind dann immer aufgeploppt. Und für mich war dann klar, das war so ein Zeichen von Titus. Und dann kurz drauf fing ich dann auch so an, so mich damit zu beschäftigen. Da habe ich dann einen Podcast zum Thema gehört, Zeichen von Verstorbenen. Und dann kam das immer so mehr so, dass ich so darüber auch die Verbindung gesucht habe und dass ich das auch so mir gewünscht habe vom Titus. Schick mir doch ein Zeichen. Schick mir nochmal ein Zeichen. Und für mich war klar, wenn ich das dann in dem Moment gefühlt habe, also ihm an ihn gedacht habe, dann ist das auch ein Zeichen von ihm. Und also es gab unzählige Momente, und wo so Zeichen einfach gekommen sind, also von Liedern, von Vögeln, von Schmetterlingen, die mir schier ins Gesicht geflogen sind. Und ja, und ich habe dann auch noch einen Kurs gemacht sogar, also bei einem. Also ich hatte erstmal eine Sitzung bei einem Medium über Zoom, und das war auch ganz, ganz besonders. Also das Gänsehaut pur und die Technik hat verrückt gespielt, und also für mich war klar, also da ist eine Energie da, und und auch die Botschaft, die kam, also die Titus ihr übermittelt hat, war sehr, sehr schön, und das hat mich auch darin bestätigt und hat mir so in der Trauer so gut getan, also das zu hören, dass also Titus unsere Liebe von Anfang bis Ende gespürt hat, weil das war so mit in der Trauer so für mich das Schwerste, so hat Titus gespürt, dass wir am Ende auch da waren für ihn und dass wir das so im besten Sinne für ihn entschieden haben, und die Botschaft kam eben dann auch, also dass er die Liebe von Anfang bis Ende gespürt hat. Und mich hat das auch so sicher gemacht, so wenn ich eines Tages von dieser Erde gehe, dann treffe ich ihn wieder. Und das erfreut mich so, ja, dass ich weiß, er wartet dann da.
Ja, er ist nicht irgendwie weg.
Ja, er ist nicht weg, genau. Und er ist auch immer noch hier um uns rum. Und
hat sich das, weil das klingt ja auch so, nach so einer ganz lebendigen Beziehung, die du da zu Titus hast, mit diesem, wie so ein innerer Dialog, und er hat dir Zeichen geschickt und du hast es dann direkt gespürt und wahrgenommen. Ist das heute auch noch so oder hat sich da auch etwas jetzt verändert in der Zeit? Ist da irgendwas anders?
Ja, also dadurch, dass ich mir da so sicher drin bin, ist es jetzt nicht immer so stark, die Zeichen. Also ich glaube, er musste mir das jetzt so beweisen am Anfang, so dass er da ist. Und ich merke es aber dennoch in so kleinen Botschaften. Zum Beispiel sind wir ja im Mai hierher gezogen an den Bodensee, und das war für mich schon eine Herausforderung. Also ich bin Münchner Kindl durch und durch, und München zu verlassen, schon nicht einfach. Und dann so mein erster Schritt war dann so ein bisschen spazieren gehen mit eben unserer Tochter Cleo, damit die Umzugsleute hier in Ruhe schaffen können. So. Und dann laufe ich so eine Strecke, die ich schon ganz oft hier gelaufen bin, weil es halt einfach hier so, ne, der Weg ist. Und laufe ich da vorbei und ist da in einem Garten Windrad, aber nicht irgendeins, sondern das, was auch bei Titus am Grab steht. Und dann war das für mich auch so, okay, ja, sein Windrad ist hier, also er ist auch da. Er sagt, schau, ich bin auch hier, Mama, es ist alles gut, ich bin mit umgezogen.
Und, und dann sprichst du jetzt auch was Wichtiges an, weil das auch etwas ist, was wir tatsächlich ganz bewusst gemacht haben im allerersten Jahr, als wir den ersten Geburtstag in Costa Rica von Lara gefeiert haben, weil da wären wir ja immer ans Grab gegangen. Ja. Und das hatten wir nicht. Und wir hatten in Deutschland auch immer noch so dieses Geburtstagszügchen, was, glaube ich, auch fast jeder hat, ne? Und wir haben uns dann einfach auch ganz bewusst einen, ja, Altar, ein Tischchen gemacht, wie auch immer, wo wir einfach von hier Sachen gesammelt haben, wo wir ihr Foto aufgestellt haben, wo wir Blümchen hingemacht haben. Na, und so war sie einfach da, ne? Wir haben uns diesen Ort geschaffen, der eigentlich halt immer dieses Grab war, und dann haben wir einfach etwas gemacht und da auch so zum ersten Mal gemerkt, hey, na, ich kann mir das einfach auch gestalten, egal wo ich auf der Welt bin, um da jetzt direkt so ein Gedenkaltar zu machen oder einfach den Ort zu haben. Und witzigerweise hat sich das jetzt so entwickelt, also wir machen immer noch Blümchen und Foto hin und Kerze, aber wir haben jetzt hier vor Ort so eine kleine Insel, es ist so eine Halbinsel, da kann man drauflaufen. Und das ist jetzt irgendwie unsere Lara-Insel geworden, das haben auch die Mädels dann so betitelt, weil wir in einem anderen Jahr dann eben auch zum Meer gegangen sind und da angefangen haben, ihr ein Stück Kuchen zu bringen und es dann ins Meer zu werfen. So, und jetzt ist irgendwie so diese Insel zu dieser Bedeutung geworden, die irgendwie auch das Grab in Deutschland hatte. Ne? Natürlich anders, dort ist sie nicht begraben, und wie du vorhin auch gesagt hast, dieses Grab hat immer so eine besondere Energie, ja, mit sich, aber das ist halt einfach ein Herzensort jetzt auch geworden, den wir uns erstellt haben, um dort nochmal so ganz direkt was zu haben, um ihr nahe zu sein. Und das ist total schön, wenn wir voll oft an dem Strand sind und dann guckst du einfach rüber und sagst, ah, guck mal, hier ist die Lara-Insel. Ne? Mhm. Ja.
Schön.
Nadine, deine kleine Maus. Lass uns in die Folgeschwangerschaft hineinspringen. Ist sie jetzt etwas über ein Jahr alt? Wie war das denn nach Titus Tod? Ich kann mir vorstellen, auch in dieser Zeit, als Titus da war, du hast ja auch berichtet, es war immer diese Hoffnung, wir schaffen das, ne? Er ist ein Kämpfer, wir gehen da durch, dieses Kind bleibt. Und dann war es eben so, dass es nicht so war, ne? Dass Titus diesen Kampf verloren hat. Wann hast du für dich gespürt, ich möchte gerne ein Folgekind, ich hätte gerne, dass Titus großer Bruder wird?
Das fand ich am Anfang ja auch so bizarr, dass so der Kinderwunsch so ungefähr gleich wieder da war, so gleich nach Titus Tod. Und das war auch gleich so, das hat sich gleich so falsch angefühlt auch. Und es war so mit so Schuldgefühlen behaftet, so, ich kann doch jetzt irgendwie nicht gleich wieder ein Kind haben wollen. Und das fand ich auch total wild. Und
ganz isoliert so sehr dann, ne, dieser Gedanke.
Ja, und es war auch gleich so, so ganz erdrückend, dieser Wunsch so. Und auch mit so wirren Gedanken und so. Also auch so, was ist, wenn unsere Partnerschaft das nicht schafft? Ich brauche ein Kind, ich muss noch mal Mama sein und ich schaffe das nicht und es geht nicht ohne. Und also so ganz verzweifelte Gedanken waren da. Ja, also zu der Trauer noch on top so, ne? Und ja, also der Kinderwunsch war sofort wieder da. Ja, total.
Ich habe das.
Und, ja.
Nee, darfst.
Ich habe dann. Ja, ich habe auch relativ schnell wieder das Arbeiten angefangen, wo ich im Nachhinein denke, oh, war das jetzt so gut? Aber das war dann auch so ein bisschen so, in das Vertraute zurückzukommen, war schon irgendwie einerseits gut auch. Und ja, das die Elternzeit, die endet ja dann auch recht abrupt. Ich glaube, es sind 3 Wochen danach. Und ja, und dann irgendwie in dem Sommer stieß ich dann auf dich.
Mhm.
Also so wie es dann immer so kam, also so wie davor auch mit der Mutter aus dem Verein und so, also vieles so dann auch das Medium danach. Also irgendwie kam mir das, ich könnte nicht sagen wie, also ich habe da nichts bewusst gegoogelt. Also es war irgendwie über Instagram und so und dann kamst du so in meinen Feed hinein so irgendwie. Und dann so, oh mein Gott, das ist genau das, was ich brauche, gell? Den Regenbogen-Mamas-to-be-Kurs ist eigentlich genau das und so. Und dann, weiß ich noch, da hatten wir so einen Kennenlern-Zoom auch, ja. Und dann, ja, das mache ich jetzt. Ja, und dann fing es auch schon
das
an.
War das dann war im Sommer direkt, oder, dass du mit dabei warst? Oh, ich höre mich gerade so.
Das war dann schon 2 Wochen danach. Irgendwie hatten wir uns kennengelernt und dann ging es schon irgendwie, ich glaube, im September ging es dann los.
Mhm.
Ja, so kam es dann.
Und hast du ja, dir direkt die Dinge in dein Feld gezogen, die du gebraucht hast?
Ja, ja.
Ach, total, mega, ja.
Total, ja.
Ja, das heißt, du hast auch direkt gespürt, ich möchte da für mich was haben, um mich auf diese Folgeschwangerschaft vorzubereiten.
Ja, total, ja. Also mir war damals so wichtig, dass ich so einen Fahrplan habe, wie gehe ich mit der Diagnostik um, ja.
Mhm.
Dass ich da für mich so einen Fahrplan finde. Ja.
Ja, das heißt, das waren so eine, war eines so der besonderen Themen, die du hattest. War da noch etwas, was, wo du wahrgenommen hast, ich spüre so, diese Folgeschwangerschaft wird irgendwie anders sein und darauf möchte ich mich irgendwie gezielt vorbereiten?
Also es war so vor allem die Angst vor einer weiteren Diagnose. Also das war es schon, ja, ja.
Ja, die Angst
vor. Ja, total. Ja, Angst vor Wiederholung. Ja, gleichzeitig auch war ich dann auch in dieser Bubble schon des Kindsverlust, weil ich bin dann recht schnell auch den Weg gegangen, dass mir total geholfen hat, mich mit anderen Betroffenen auszutauschen, dass ich dann recht schnell zu den verwaisten Eltern gegangen bin bei mir im Ort und mich da ausgetauscht habe mit ihnen. Und dann hörst du natürlich noch andere Schicksale auch so und dann denkst du dir, okay, also das hatte ich zwar nicht, aber das könnte ja auch passieren. Und puh, also sich da irgendwie dann auch abzugrenzen, dann noch gleichzeitig mit dem Kinderwunsch, ist schon auch echt eine Herausforderung. Ja, und deswegen war ich da heiß auf deinen Kurs, ja.
Ja, total. Das ist ja das, was am Anfang so hilfreich ist, dieses Verbinden mit anderen. Und wie du sagst, dann entwickelt sich das ganz automatisch eben aber dorthin, dass man so viele unterschiedliche Geschichten hört. Und das macht natürlich was mit einem. Ja, das macht schon oder bestärkt dieses Bild. Es ist irgendwie hier nicht sicher. Und nur weil ich das nicht hatte, bedeutet das eben nicht, dass ich das nicht haben kann. Ja, und da immer wieder auch zu gucken, was sind meine Ängste, was gehört zu mir und was wird dann eben auch dadurch zu mir getragen, ne, was eigentlich gar nicht meine Geschichte ist. Das ist schon so eine eine besondere Herausforderung, warum es mir auch dann so wichtig ist, die Community zu haben und die weiterführende Begleitung, weil man hier einfach diesen Raum hat, wo der Fokus nicht auf dem Verlust liegt, ja, sondern wir blicken eben da auf die Ressourcen und auf dieses, wie geht's weiter und wo hat es vor allen Dingen auch geklappt, ja, immer wieder auch Sternenmamas zu sehen, die einen Verlust erfahren haben, aber die dann auch nochmal Mama geworden sind.
Ja.
Dass wir uns nicht immer diesen Rückschluss ziehen, das klappt nicht nochmal. Ja.
Ja.
Ja, und dann.
Ja, und auch diese Ängste, so irgendwie die Stirn zu bieten, kann man sagen, weil ich war nie ein angstbehafteter Mensch und dann eben der Verlust von Titus und dann auch so dieser weitere Kinderwunsch, der war dann natürlich so angstbehaftet und dann also da auch einen Weg rauszufinden und aber auch so im Hinblick auf meine Folgekinder oder mein Folgekind, kann ich denn dem Kind auch so ohne Angst begegnen? Also dass es nicht in einer Welt voller Angst aufwächst, weil ich dann so ängstlich bin, dass ich dieses Kind wieder verlieren könnte.
Mhm.
Das war mir auch total wichtig. Also da hatte ich große Sorge vor, dass ich dann so eine ganz ängstliche Mama bin. Ja.
Dann lass uns doch einmal reinspringen. Wie war das denn dann, als du schwanger warst mit deiner Tochter, gerade auch mit der Vorgeschichte, mit den Herausforderungen, die du jetzt alle genannt hast?
Ja, also es war definitiv immer mal wieder eine Herausforderung, was so die Ängste anging. Aber also was mich da sehr abgeholt hat, war einerseits die Glaubenssatzarbeit, die wir gemacht hatten im Kurs, dass ich dann auch immer wieder überlegt habe, okay, jetzt passt diese Glaubenssätze passen jetzt gerade nicht auf meine aktuelle Situation, wenn es dann schon so Richtung Geburt ging und so, dass ich dann auch immer überlegt habe, okay, ich muss die nochmal anpassen irgendwie. Und das hat mich sehr abgeholt. Mir hat es auch gut getan, Yoga zu machen. Also ich habe die Schwangerschaft nochmal bewusster gelebt, so, also dass ich viel auf mich geachtet habe, dass ich viel auch bei der Hebamme war, die mich massiert hat, die mich akupunktiert hat, also die und eben gleichzeitig, dass ich so viel so Körper und Geist, also auch meditiert habe, so immer zu Cleo regelmäßig geguckt habe, wie geht's dir denn da im Bäuchlein, so in der Meditation und also nochmal bewusster wahrgenommen, diese Schwangerschaft nochmal bewusster gelebt, trotz dieser Ängste, die da waren. Und also die Ängste waren bei mir schon so arg auf die Diagnostik bezogen. Also kommt nochmal eine Diagnose. Also ich hatte jetzt diesmal nicht so große Sorge um weiteren Herzfehler, weil das ist auch nicht etwas, was vererbt wird so an sich. Aber ich hatte dann eher Sorge vor einer anderen Diagnose. Ja, also da war ich ultra angespannt vor diesen Terminen. Und die Entspannung kam bei mir dann so ab Mitte der Schwangerschaft, wo ich dann auch die Cleo immer mehr gespürt habe in meinem Bauch. Und das war natürlich das beste Feedback zu bekommen, so zu spüren, ja, es geht ihr gut. Und was ich auch interessant fand, so die Gyntermine, die waren nicht immer so dass sie mich so abgeholt haben, also beruhigt haben, obwohl ich jetzt das Baby gesehen hatte und gehört habe, es ist alles okay. Und nee, also das hat mich nicht abgeholt, so, sondern erst dann so ab Mitte der Schwangerschaft, wo ich so selber gemerkt habe, ah, da kommt immer ein Zappler und so. Und ja, da konnte ich dann entspannter werden.
Ja, und natürlich auch, ne, das ist auch das, was ich immer den Frauen sage, dieses Hineinwachsen in eine Schwangerschaft, dieses, ich bekomme zum einen tatsächlich über den Ultraschall, über die Vorsorge, das immer wieder gesagt, ja, immer wieder diese Fakten, aber eben auch das Innere, was ich für mit mich mache. Du hast jetzt gesagt, Yoga, Verbindung Körper und Geist, Verbindung zum Baby hin, ja, die natürlich auch wächst, ja, diese Beziehung, die ist einfach eine andere in der 5. Schwangerschaftswoche als in der 20. Schwangerschaftswoche. Die Bewegungen, die eine Rolle mit reinspielen und eben auch diese Glaubenssatzarbeit, die dann so von sowas Mentalem, ja, also ich breche es jetzt mal runter, vereinfacht gesagt, mein Körper kann das, mein Baby ist gesund, dann faktische Beweise liefert. Ja, und so stärkt sich das dann eben auch, das baut sich auch auf. Ja, das ist das, wo ich auch immer sage, es ist einfach auch auf dieser Seite gut, dass eine Schwangerschaft so lange dauert, weil wir damit diese Möglichkeit haben, in dieses Vertrauen wieder reinzuwachsen, in die Beziehung mit dem Baby reinzuwachsen, diese Ängste wirklich aufzulösen. Wohingegen, wenn es jetzt irgendwie in einer Woche erledigt wäre, wir gehen ja mit dieser Angst rein und gehen wieder raus und nehmen es dann eben mit. Ja. Nadine, du hast jetzt über die Verbindung mit Cleo gesprochen, hast gesagt, du hast die auch so ganz bewusst gewählt. Wie war das denn auch nochmal mit Titus? Denn der war ja ganz eng, ne? Der hat ja einen ganz, ganz nahen Platz an deinem Herzen, als da dann dieses andere Kind hinzukam. Wie hast du das erlebt und wie hat sich vielleicht eure Verbindung geändert oder wie hast du bewusst den Raum für Cleo geschaffen und den auch für Titus gehalten?
Ja. Also dazu muss ich sagen, dass das Medium damals gesagt hat, dass Titus sagt, ich werde wieder schwanger sein und ich soll keine Angst haben, weil er passt auf. Also das war die Botschaft und es war dann, also am Anfang fand ich es so ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass ich so um den 3. Monat rum den Gedanken hatte, so, boah, kann ich denn dieses zweite Kind wieder so lieben, wie ich Titus geliebt habe? Das ist doch ungerecht, wenn ich das dann nicht so liebe. Oh mein Gott, wenn ich da Unterschiede mache. Und das fand ich ganz, ganz schlimm, den Gedanken. So, aber so habe ich damals empfunden. Und dann habe ich mich so mit dem Gedanken auch beschäftigt. Und dann kam so die Eingebung, nee, halt mal. Also Titus, ich glaube ja, Titus hat uns dieses Kind geschickt. Und deswegen glaube ich, dass Titus seine Schwester liebt. Und dementsprechend ist es doch für mich ein leichtes, dann dieses Kind auch zu lieben. So diese Erkenntnis hatte ich dann. Und dann ging es. Also das hat so diesen Knoten zum Platzen gebracht. So. Und das hat es dann viel leichter gemacht. Und so von den Signalen, die auch so von der Cleo kamen, das war von Anfang an irgendwie sowas Quirliges kommt da so. Und also das war nochmal so eine andere Energie und auch total spannend und so lebensbejahend und so, hier bin ich so und ja.
Ja, und da hilft auch diese Bindungsförderung, ne? Also dieses Wahrnehmen des Babys schon im Bauch, weil man da, wie du eben sagst, das da schon wahrnimmt und spüren kann, das ist irgendwie einfach jemand anders. Na, so, das ist so, wie du jetzt den Titus wahrgenommen hast, diese alte, ruhende, wissende Seele und das andere ist so diese quirlige Energie, die ich da wahrnehmen kann und die ich da spüre. Und beides ist, ich nehme da mal gerne das Bild bei der Liebe von der Kerze, das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild, das ist mir mal begegnet, ja, wenn wir einfach so das wie das Licht einer Kerze uns unsere Liebe vorstellen und da ist jetzt eben so im Titus sein Lichtchen angezündet und da können wir eben auch das von Cleo anzünden und das wird dann nicht weniger, ne? Das teilt sich, teilt sich einfach auf. Obwohl natürlich diese Struggles, die du berichtest und diese Gedanken, gerade auch wenn die Beziehung zum Sternenkind so innig war und so verbunden war, völlig normal sind. Dieses kann ich ein Folgekind genauso lieben. Und ich sag dir, das Spannende ist, das haben wir auch. Wenn du jetzt, falls du nochmal Mama wirst, wirst du dir diese Frage dann auch wieder stellen, weil ich erinnere mich da so sehr dran. Und das ist natürlich auch dein Regenbogenkind, ne? Die Cleo, wie bei mir die Liana. als ich dann schwanger war mit Leni, ich habe da echt Angst gehabt, ob die Leni, ob ich die so sehr lieben kann, wie ich die Liana liebe, weil die natürlich mein Regenbogenkind war, ja, die erste ist, die geblieben ist, ich so in so einer innigen Symbiose auch anfangs mit ihr war. Das heißt, das sind einfach so ganz normale Gedanken, die auch so zum Mehrfach-Mama-Sein mit hinzugehören, was einem aber keiner sagt und was man einfach auch nicht weiß, ne, als Sternmama.
Ja, genau so ist es, ja.
Ja. Gut, wir wären jetzt schon relativ am Ende unseres heutigen Gesprächs. Vielleicht möchtest du noch eine Abschlussbotschaft teilen mit anderen Sternenmamas, die entweder noch vor der Folgeschwangerschaft stehen oder bereits in der Folgeschwangerschaft sind. Das kann was ganz, ganz Allgemeines sein, was du einfach aus deiner Erfahrung heraus teilen möchtest oder eben auch ganz speziell auf das heutige Thema der Verbindung, sei es zum Sternenkind oder zum Regenbogenkind oder eben zu beiden.
Also das eine, was ich jetzt sagen kann, ist, dass mir so an sich das Schlimmste passiert ist, was ich mir hätte vorstellen können, als Titus gestorben ist. Und gleichzeitig, aber ist es auch, also ich habe das überlebt. Und es gibt mir auch gleichzeitig so eine Art Superpower. Also das ist das, wie ich es jetzt empfinde mittlerweile, und das hat mich irgendwie furchtloser vom Leben gemacht. Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt Extremsport betreibe oder irgendwie ohne Sicherheitsgurt Auto fahre und so. Das nicht, aber ich glaube, das Leben kann mir jetzt irgendwie nicht mehr so viel tun. So, ja. Mhm. Und ich kann jetzt aber mehr wagen, und dann habe ich eben auch die Folgeschwangerschaft gewagt. Und ich glaube, du hast auch mal gesagt, so eine Folgeschwangerschaft ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ich finde, das passt ganz gut, weil man hat immer so seine Etappen dann dabei, die man da so bestreitet. Und ja, mir hat es immer wieder gut getan, da ins Vertrauen zu gehen und mit den Glaubenssätzen zu arbeiten. Das hat mir durch die Etappen des Marathons geholfen in der Folgeschwangerschaft. Und das wäre mein Rat an andere Mamis.
Kannst du sagen, Nadine, dass du diese Schwangerschaft nach Titus auch genießen konntest? Wie würdest du die beschreiben in deinen Worten, diese Folgeschwangerschaft? Ich erinnere mich auch noch so sehr dran, als wir den Kurs gemeinsam gemacht haben, dass du auch erzählt hast, dass ja die Schwangerschaft von Titus irgendwann mal so belastend wurde, ne? Dass du dich da alle kamen und haben geschaut, so ich bin die Mama mit dem Jungen mit diesem seltenen Herzfehler. Und das beschreiben natürlich ganz, ganz viele Mamas, die so eine Diagnose in der Schwangerschaft bekommen. Ne? Das ist ja nicht nur dann der Verlust des Kindes, diese Diagnose, sondern auch diese Unbeschwertheit, Leichtigkeit einer Schwangerschaft ist ja vollkommen weg. Ja,
ja. Ja. Nee, also ich konnte wirklich auch die Folgeschwangerschaft mit Cleo total genießen. Ja, also ich habe es immer genossen, einen Schwangerschaftsbauch zu haben, also auch bei Titus. Ich fand es einfach eine super schöne Zeit. Ich glaube, vielleicht hat sich deswegen Cleo auch so Zeit gelassen. Die kam dann 2 Wochen später, weil es so schön war. Und weil ich keine Eile hatte sozusagen. Aber nee, also ich konnte die auch wirklich genießen, ja, die Schwangerschaft.
Ja, mega schön. Vielen, vielen Dank. Das sind auch nochmal, glaube ich, ganz, ganz wichtige Worte, weil ich auch hier immer wieder Feedback bekomme von Frauen, die den Podcast zum ersten Mal hören, die zum ersten Mal von der Arbeit hören, dass es so weit weg ist, na, dass man sagt, ich habe eine schöne Folgeschwangerschaft gehabt, ich konnte die genießen. Und das ist ja auch so die Message, mit der ich hier rausgehe und wo ich mir einfach wünsche, dass es ganz, ganz viele Frauen erreicht. Vielen, vielen Dank, Nadine, fürs Mitnehmen in deine Welt, in die Geschichte mit Titus, in deine Erfahrung mit der Regenbogenschwangerschaft. Voll schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.